Wer soll an den österreichischen Universitäten studieren und wer soll das bezahlen? Die aktuelle Bildungsdiskussion ist scharf, die Antworten spalten die Entscheidungsträger. Wissenschaftsministerin Beatrix Karl von der ÖVP unterstützt den Wunsch der Rektoren, die sich ihre Studenten selbst aussuchen wollen. Die SPÖ steht zumindest formal auf der Seite der Hochschülerschaft, die den freien Bildungszugang erhalten will, obwohl die sozialdemokratische Unterrichtsministerin Claudia Schmidt schon einschränkt, dass der Andrang an die Universitäten Lenkungsmaßnahmen erzwinge, wie zum Beispiel eine straffe Studieneingangsphase. Reichen wird diese Einschränkung immer noch nicht. Knockout-Prüfungen könnten zusätzlich Studenten auch in späteren Semestern aus dem Parcours werfen. Höhere Hürden für die Studenten, aber keine politischen Antworten auf die Frage nach der Finanzierung. Im Gegenteil, ab 2013 soll das Uni-Budget eingefroren werden, de facto heißt das gekürzt. Der Hochschulforscher Hans Pechar leitet das Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung der Universität Klagenfurt und er verfügt über internationale Erfahrung. Martin Heidinger will deshalb von ihm wissen, wie andere Länder ihre Universitäten finanzieren. Hans Pechar ist
im Journal zu Gast.
Hans Pechar, wenn man den Rektoren der österreichischen Universitäten in den letzten Tagen zugehört hat, dann bekommt man den Eindruck, dass doch einige österreichische Hochschulen angesichts der prekären finanziellen Situation unmittelbar vor dem Zusperren sind. Wie sehen Sie denn das als Hochschulforscher? Ist diese Sorge berechtigt?
Ja, ich glaube nicht, dass ganze Universitäten zusperren werden, aber dass einzelne Studienrichtungen ausgesetzt werden müssen oder jedenfalls drastisch beschränkt werden müssen. Diese Gefahr steht durchaus im Raum. Es hat ja auch schon ein Studium, eine Universität gegeben, die Universität Klagenfurt, die ursprünglich angekündigt hat, die Psychologie für 2 Jahre auszusetzen, also Neuaufnahmen auszusetzen. Das ist dann geändert worden. Aber schon von daher sieht man, dass das durchaus eine konkrete Gefahr ist, wenn die Finanzierung sich nicht verbessert.
Ist das nicht eine kleine bis mittlere Katastrophe, wenn man ganze Generationen von Studenten, ganze Jahrgänge durch das Aussetzen von Studienrichtungen, von Fächern verliert?
Das ist zweifellos eine sehr ernste Situation, vor allem für die nachkommende Generation. Ist auch eine sehr schlimme Situation für das akademische Personal.
Wo sind denn da die Hebel, mit denen man ansetzen kann? Auf der einen Seite hat die Bundesregierung angekündigt, dass die Uni-Budgets ab 2013 eingefroren werden, also de facto gekürzt werden. Auf der anderen Seite gesteht man bisher den Universitäten nicht zu, dass sie sich ihre Studenten selbst aussuchen können, dass sie sich also nicht aussuchen können, wer und wie viele Studierwillige bei ihnen studieren.
Ich denke, dass die sehr ernste Situation, mit der wir konfrontiert sind, nur durch ein Maßnahmenbündel verbessert werden kann. Und dieses Bündel muss bestehen aus einer Finanzierungskomponente, die ihrerseits wieder in unterschiedliche Maßnahmen zerfällt und andererseits aber auch in eine Komponente, die Änderungen beim Hochschulzugang betrifft. Ich glaube nicht, dass mehr Geld allein die missliche Situation ändern wird.
Bleiben wir trotzdem zunächst einmal bei der Finanzierung. Wie machen denn das andere Länder? Sie haben ja internationale Erfahrung. Wie finanzieren denn die ihre Universitäten? Warum funktioniert das in vielen Ländern offenbar besser?
Die Hochschulfinanzierung ist sehr unterschiedlich gestaltet in den verschiedenen Ländern. Wenn man das auf sinnvolle Weise vereinfacht, kann man sagen, es gibt die angelsächsischen Länder, die durchwegs eine sehr hohe private Komponente haben, vor allem in Nordamerika, auch Australien, England mittlerweile. Die meisten dieser angelsächsischen Länder, ganz besonders in Nordamerika, geben sehr viel für ihre Universitäten aus. Also als Prozentsatz des BIP berechnet, ist das in Nordamerika sowohl in den USA wie in Kanada deutlich über 2%, 2,6 bis 2,8%. Aber wie man weiß, sind dort sehr hohe Studiengebühren, vor allem in den USA. Es gibt eine andere Ländergruppe, das sind primär die nordischen Länder Europas, die ebenfalls sehr viel für ihre Universitäten ausgeben, die deutlich über dem OECD-Mittel liegen, aber keine Studiengebühren verlangen, jedenfalls bislang keine Studiengebühren verlangen. Und das ist deswegen möglich, weil diese Länder eine sehr hohe Steuerquote haben und man muss sagen, eine deutlich höhere als Österreich hat, obwohl Österreich natürlich auch kein Land mit einer geringen Steuerquote ist, aber sie liegt doch deutlich unter dem, was in den nordischen Ländern realisiert wird.
Wo im Kontext dieser internationalen Situation sollte sich Österreich denn da Ihrer Meinung nach eher positionieren? Mehr Geld vom Privat oder mehr Geld vom Staat?
Im Großen und Ganzen sehe ich nicht, dass Österreich sich in Richtung des nordischen Modells bewegt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es sehr schwer sein, die österreichischen Universitäten ausschließlich über höhere öffentliche Mittel so gut zu finanzieren, wie wir das alle wollen.
Wenn das Geld nun aus privaten Quellen kommen sollte, wenn der Staat hier nicht mehr dafür aufkommen kann, da gibt es ja sehr viele Menschen, gerade an den Universitäten im akademischen Bereich, die fürchten, dass die Unis dann in die Abhängigkeit oder gar in die vollständige Gewalt von großen Konzernen kommen könnten und dass dann alles nicht mehr nach akademischen Richtlinien vor sich geht, sondern dass noch mehr Auftragsforschung betrieben wird etc. Sind solche Befürchtungen berechtigt?
Es ist richtig, dass sich hier ein Spannungsverhältnis auftut, aber dieses Spannungsverhältnis muss gemeistert werden. Aber diese Drittmittel von der Industrie, die werden ja nicht dazu beitragen, die missliche Situation in den Massenstudien zu beheben. Und hier muss es zu einem Mix kommen, einerseits zu einer verbesserten Grundfinanzierung der Universitäten über öffentliche Mittel, aber ich denke, dass es auch durchaus gerechtfertigt ist, private Einnahmen seitens der Studierenden zu lukrieren.
Also Studiengebühren.
Studiengebühren, Studienbeiträge, wie immer man das nennt.
Was würden Sie denn so Pi mal Daumen rechnen? Wie hoch müsste denn so eine Studiengebühr, so ein Studienbeitrag sein pro Student, pro Studentin, um Sinnvolles zu bewirken und auf der anderen Seite nicht die Studenten zu Bankrotteuren zu machen?
Generell weiß man derzeit aus Meinungsbefragungen, dass annähernd 70% aus der Bevölkerung Studiengebühren grundsätzlich befürworten werden, aber man denkt dabei immer an eher geringfügige Gebühren in der Größenordnung, wie wir sie in den letzten Jahren bis 2008 hatten. Also das wären so 700 bis 1000 Euro pro Jahr. Das ist im internationalen Vergleich eine sehr geringe Gebühr. Aber wir müssen ja auch über die nächsten Jahre kommen und da sind auch sogenannte kleine Beiträge wie 150 Millionen Euro, so klein ist das ja auch wiederum nicht, durchaus willkommen.
Jetzt greifen die Universitäten offensichtlich zur Selbsthilfe. Sie hoffen auf Studienzugangsverfahren, die ihnen ermöglichen, sich die Studenten selbst auszusuchen. Das ist politisch noch nicht ganz durch. Die beiden Koalitionsparteien in Gestalt von Wissenschaftsministerin Karl, ÖVP, und Unterrichtsministerin Schmid, SPÖ, dürften sich ja näher gekommen sein, was die neuen Eingangsphasen betrifft. Aber beide Ministerinnen sagen auch, es soll keine sogenannten Knockout-Prüfungen geben, also keine punktuelle Aufnahmeprüfung, die dem Studenten dann das Recht zum Weiterstudieren oder eben nicht verleiht. Wie brutal ist denn das wirklich, wenn man punktuelle Aufnahmeprüfungen an Universitäten durchführt?
Im Prinzip schaut so aus, dass man vor der Wahl steht, das Verfahren vor dem Studium zu machen, also die Auslese, das Ausleseverfahren zu betreiben, bevor man ins Studium kommt, und dann aber zu sagen, diejenigen, die aufgenommen werden, denen garantieren wir einen Platz und von denen sagen wir, wenn ihr scheitert, dann soll es jedenfalls nicht an uns liegen. Keine Universität kann einen Student, einer Studentin, die sie aufnimmt, garantieren, dass sie abschließen wird. Aber es soll nicht an den Universitäten liegen. Oder man sagt, ich lasse jetzt einmal alle rein und in den kommenden 1 bis 2 Semestern in der sogenannten Orientierungsphase werde ich mir dann näher anschauen, wer ist wirklich zum Studium geeignet. Und es soll bitte niemand so naiv sein zu glauben, das geht nur über Kriterien, die sich rein an der Qualität dieser Studierenden orientieren. Hier fließt natürlich mit ein die Studienplatzkapazität. Also wenn ich 1000 Studienplätze habe, aber ich lasse zunächst 3000 Studierende rein, ja, dann werden auf die eine oder andere Weise 2000 Studierende nicht das dritte Semester erreichen. Das ist de facto eine Knockout-Prüfung und man kann das natürlich über diverse Formulierungen behübschen. Dann nennt man es nicht Knockout-Prüfung, aber das Faktum bleibt, es werden zunächst mehr hineingelassen, als für das gesamte Studium an Ressourcen zur Verfügung steht. Und es müssen einige ausgesiebt, ausselektiert werden. Die Frage ist natürlich, wäre es nicht klüger, das zu Beginn des Studiums zu machen, weil man muss ja auch berücksichtigen, dass das auch Lebenszeit der betreffenden Studierenden ist.
Was würden Sie denn, Hans Pecher, ganz persönlich einem Studenten oder einer Studentin raten, die zu Ihnen kommt und sagt, ich habe eigentlich alles gemacht, was man von mir verlangt hat, ich habe eine gute Reifeprüfung hingelegt, ich interessiere mich für Wirtschaft, Betriebswirtschaftslehre oder für irgendein anderes sogenanntes Massenstudium, ich habe es geschafft, da irgendwie reinzukommen, aber jetzt werde ich quasi hinausgeprüft aus Kapazitätsgründen. Und jetzt verliere ich Semester um Semester, Jahr um Jahr. Ich interessiere mich einfach für nichts anderes. Ich interessiere mich nicht für Biotechnologie. Ich interessiere mich nicht für ein anderes Studium, das sehr spezifisch ist, das nicht überlaufen ist. Was rät man so jemandem?
Ich glaube, es gibt keine Patentlösung für so etwas. Alle Bewerber und Bewerberinnen müssen lernen, sich ihre Fähigkeiten abzustimmen mit dem, was es an Studienangeboten gibt. Bei all dem, was ich gesagt habe, für das Recht der Universitäten Aufnahmeverfahren zu haben, möchte in der Hinsicht nicht missverstanden werden. Man kann keinesfalls die österreichische Regierung aus der Verantwortung entlassen, ein Studienangebot bereitzustellen, zu finanzieren, das den studienwilligen und studienfähigen jungen Menschen genügend Platz bietet. Und ich glaube auch nicht, dass wir das derzeit haben. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass jetzt in den vergangenen Monaten die Regierung das ursprüngliche Versprechen, die Fachhochschulstudienplätze auszubauen, wieder zurückgenommen hat. Also das sind alles Indikatoren dafür, dass hier auch von seitens der Regierung ein massives Versagen vorliegt. Ein Versagen in Richtung ausreichende Finanzierung von Studienmöglichkeiten. Solange das so ist, werden auf junge Menschen in diesem Land Dilemma dazukommen. Ein guter Rat meinerseits wird da wenig helfen. Man kann ihnen die Augen öffnen dafür, dass es auch in ganz Europa Studienmöglichkeiten gibt. Natürlich heißt das aber, dass sie sich auch der Konkurrenz anderer Bewerber stellen müssen, denn in den meisten europäischen Ländern gibt es Aufnahmeverfahren. Der Schock, den wir derzeit erleben und den die junge Generation in Österreich derzeit erlebt, besteht ja darin, dass wir uns von dieser Illusion befreien müssen, in der wir lange Zeit gelebt haben, dass so gewissermaßen die Bewältigung der Matura ausreicht, um einfach ohne weitere Probleme eine tertiäre Ausbildung durchlaufen zu können. Das war einmal der Fall, als es nur eine sehr kleine Zahl an Personen mit dieser berühmten allgemeinen Studienberechtigung gegeben hat. Je stärker die Zahl derer ist, die diese allgemeine Studienberechtigung haben, und sie ist derzeit bei etwa 40% der Alterskohorte, Tendenz steigend, desto weniger ist das aufrechtzuerhalten, dass man all diesen Menschen eine einheitliche Berechtigung für alles gibt. Wir nehmen es ja Schritt für Schritt zurück. Das erste Fach war die Medizin, immer weitere Fächer folgen und das ist jetzt ein kollektiver Lernprozess, der natürlich von der jungen Generation als schmerzhaft erlebt wird. Das wird jeder verstehen, dass das als schmerzhaft erlebt wird, der als Schock erlebt wird. Aber das ist eben so, wenn Illusionen platzen, das wird als unangenehm erlebt. Das ist unangenehm, das ist schmerzhaft. Und durch diese Phase müssen wir durch. Gleichzeitig müssen wir politisch durchsetzen, dass die öffentliche Hand ein ausreichendes Studienangebot finanziert. Und dann werden sich gute Ratschläge meinerseits erübrigen, denn dann heißt das eigentlich nur, die erstbeste Wahl, die hat man nicht immer zur Verfügung. Und wenn die erste Wahl nicht greift, dann muss Plan B her. Und Studienwillige und Jugendliche, die die höheren Schulen durchlaufen, die müssen sich allmählich mit der Idee anfreunden, dass der Übertritt in das tertiäre System komplexer wird, als in der Vergangenheit war. Es reicht nicht mehr aus, sich kurz vor der Inskriptionsfrist zu überlegen, mache ich das oder das. Man muss damit rechnen, dass die erste Wahl nicht möglich ist und dass man einen Plan B braucht.
Hans Becher, ich danke fürs Gespräch.
Enttäuschung heißt eine Täuschung weniger. Und dazu hat uns einiges Hans Becher, der Hochschulforscher, heute im Journal zu Gast gesagt fürs Studentenleben.